Unsere Aufgabe ist es nicht, das Gleiche zu machen, was sie machen. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen dazu zu bekommen, zu ihrem Kern und zu ihrem Frieden und zu ihrer Ehrlichkeit, zu ihrer Aufrichtigkeit zurückzufinden, damit die sagen, nein, das ist nicht akzeptabel. Egal wie viel Geld ihr investiert, egal wie viel Waffen, egal was wir hier verdienen, das ist eine rote Linie, wir akzeptieren das nicht.
Assalamu alaikum und willkommen zu Salam wa Kalam. Mein Name ist Omar al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran, Sunna und von Menschen, die mir dabei geholfen haben, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Am 19. Januar 2025 kam es zum Waffenstillstand in Gaza und das nach 15 Monaten Terror, Leid, Schmerz und Propaganda. In dieser Folge habe ich Abid Hassan eingeladen, um über das zu sprechen, was sich viele Muslime in der Zeit gedacht haben. Wie übersteht der eigene Glaube so ein Leid? Wie reagiert man, wenn die ganze Welt den eigenen Schmerz nicht anerkennt? Wie kommt der eigene Iman da stärker raus? Abid Hassan hat den 7. Oktober hautnah miterlebt und über 30 Tage in Gaza verbracht, bevor es schaffte, aus Gaza rauszukommen. Er dokumentierte seine Erlebnisse und klärt die Öffentlichkeit tagtäglich über die Situation der Palästinenser auf. Checkt sein Profil auf Instagram auf abid-h90 ab und lasst Unterstützung für seine diversen Projekte da, die einen wertvollen Beitrag sind für jene, die nicht für sich selbst sprechen können. Viel Spaß!
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdurrahman, es ist sehr schön, dich wieder zu sehen. Wir haben uns ja schon einmal gesehen und ich freue mich, dass wir zu diesem Anlass heute, es ist, ich weiß nicht, ob du das als einen großen Tag bezeichnen würdest, aber ich habe schon in den Stories gesehen, dass du Leute dafür motiviert hast, tatsächlich zu feiern. Für diejenigen, die die Folge später hören, heute wurde der, ich schätze mal, temporäre Waffenstillstand in Gaza ausgesprochen von der israelischen Regierung gemeinsam mit Hamas. Ja, also es scheint so, dass jetzt ein Waffenstillstand angekündigt wurde nach 15 Monaten. Aber es ist nicht das erste Mal, dass so eine Situation aufkommt nach einigen Operationen über die letzten 20 Jahre. Und was kann man jetzt basierend auf deiner Erfahrung eigentlich jetzt erwarten, neben deinen allgemeinen Gedanken zu den News gerade?
Also in erster Linie ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir Palästinenser jeden Grund zu feiern haben, weil der Plan der israelischen Regierung war es nicht, wie propagiert wurde, die Geiseln zu befreien oder die Hamas zu zerstören. Die Geiseln wurden in Massen getötet während den Bombardierungen. Es wurde keine Rücksicht auf ihr Leben genommen. Es hätte viel früher ein Geiselaustausch stattfinden können. Aber das, was Netanyahu versucht hat, durch mehrere Pläne, auch durch den sogenannten Generalplan am Ende des Tages mit der Belagerung vom Norden von Gaza, war es Schritt für Schritt den Gazastreifen menschenleer zu machen und zu besetzen und dort Siedlungen zu implementieren. Und das geht einher mit der gesamten Politik des aktuellen rechtsradikalen faschistischen Kabinett, dass ihr Ziel am Ende des Tages ist, die Palästinenser ein für alle Mal rauszubekommen aus Palästina, sei es in der Westbank oder sei es in Gaza. Und sie versuchen es über verschiedene Art und Weisen, das zu machen. Und alleine, wenn die Palästinenser quasi Gaza wiedersehen, und ich erinnere mich an den Moment, wo ich aus Gaza rausgegangen bin, aus dem Norden von Gaza, und die Angst hatte, dass ich nie wieder zurückkehren werde. Es hat sich angefühlt wie ein Abschied, der für immer bleiben wird. Und ein Abschied, von dem ich mich nicht erholen kann. Und da hatte ich schon in meinem Kopf so, okay, was passiert jetzt? Ich hatte das von dem ersten Tag an, von der ersten Woche an, das Gefühl, hier geht's nicht um nicht weniger als ein für alle Mal die Palästinenser aus Gaza rauszubekommen, zu vertreiben und das Land zu annektieren. Dementsprechend ist alleine, dass wir noch da sind, alleine, dass wir bestehen, ist ein Wunder. Das ist eine Sache, die es zu feiern gilt. Es gilt zu feiern, dass die Palästinenser noch da sind. Und es gilt auch mal aus der Perspektive von, ich will eine Lösung und ich erwarte, dass innerhalb von 1,5 Jahren die ganze Weltpolitik und Geopolitik sich ändert, hinzu, dass wir verstehen, was diese einfachen Sachen für die Palästinenser bedeuten. Und dass wir oft aus der Brille der Leute auch in Gaza gucken, weil wir sind sehr stark darin, quasi unsere Meinung den Menschen aufzuzwingen oder zu sagen, hey, es ist nicht die Zeit zu feiern, es ist nicht die Zeit, dies oder jenes zu machen. So viele Menschen sind gestorben, so viele Leute sind zum Opfer gefallen, was sehr traurig ist. Aber genau in den Momenten zeigt sich die Stärke, indem man trotzdem Freude zeigt, indem man quasi ein neues Kapitel aufschlägt in seinem Leben und versucht, dieses Kapitel neu zu leben und dieses Kapitel neu zu interpretieren und Die Leute, die gestorben sind, werden wir nicht zurückholen. Wir werden sie höchstens im Paradies wiedersehen, aber wir werden auf dieser Erde sie nicht zurückholen. Und es sollte kein Grund sein, der uns zurückzieht, ein Grund, der uns jetzt lähmt, weil die Zukunft auf uns wartet und weil die Zukunft von uns viel abverlangt und weil wir eine bessere Zukunft gestalten wollen, damit so etwas nicht wieder passiert. Und dementsprechend alles andere als Freude ist in meinen Augen nicht angebracht. Freude heißt nicht ausgiebig und unverantwortlich feiern und die Menschen vergessen. Freude heißt einfach nur, dass man Freude zeigt und trotzdem kann man damit verantwortungsvoll umgehen und trotzdem vergessen wir nicht, was passiert ist und trotzdem ist die Welt nicht cool und trotzdem ist die Welt nicht auf einmal gut. Aber das ist auch ein falscher Analogieschluss, dass wir immer denken, wir können erst etwas feiern, wir können erst uns gut fühlen, wenn die Probleme dieser Welt gelöst sind, weil das werden sie nicht. Und eine Besatzungsgeschichte, die über 75, 76 oder 100 Jahre andauert, wenn wir von der britischen Kolonialzeit ausgehen, wird sich jetzt nicht innerhalb von einer kurzen Zeit, innerhalb von kurzen Stunden, Tage oder einem Jahr oder sonst etwas, da werden sich diese Probleme nicht lösen. Und das ist immer so ein Appell, den ich habe, dass die Leute nicht immer einfach, ja, ich hoffe, es passiert nie wieder. Ich bin sicher jetzt, während wir sprechen, dass es wieder passiert. Ich bin sicher, dass ein neuer Krieg wartet. Ich bin sicher, dass ein neues Gemetzel wartet. Ich bin sicher, dass das passieren wird. Weil solange die Besatzung uns Palästinenser nicht akzeptiert als Menschen, gleichwertige Menschen oder wir unsere Rechte zurückbekommen, ist der Mechanismus in Menschen automatisch, dass er nach seinen Rechten ruft. Und ich weiß, dass die Situation, wie sie jetzt gerade ist, auch eine katastrophale Situation ist und keine haltbare Situation ist. Gaza ist immer noch ein Gefängnis. Schlimmer als vor dem 7. Oktober. Die Westbank zieht sich immer weiter zu. Es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das ist keine nachhaltige Situation. Aber es gilt, diese kleinen Momente zu feiern, diese kleinen Momente der Standhaftigkeit, diese kleinen Momente des Fortbestehens und in die Zukunft schauen quasi. Und ja, es geht wirklich, wir müssen im Moment leben. Wir dürfen nicht immer nur an die Zukunft denken oder irgendwie eine Lösung erwarten, die aus heiterem Himmel fällt und auf einmal geht es uns gut und auf einmal gibt es Frieden. Das ist eine, um nicht zu sagen, weltliche Perspektive, eine mathematische Perspektive, die auf uns Menschen aber nicht zutrifft. Wir Menschen sind viel komplizierter als das. Und es gilt da viel mehr zu beachten als nur das. Und am Ende des Tages ist dein Leben das, was du aus dir selber machst. Bist du in der Lage, Freude zu empfinden, auch in schweren Momenten wirst du ein schönes Leben haben. Wartest du nur auf ein bestimmtes XY-Sache, die eintritt, die du selbst nicht beeinflussen kannst, dann wird es auch nichts. Dann werden wir in kompletter Trauer für immer leben. Aber das ist nicht der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist, dass wir in der Zeit, wo wir geprüft werden, ins Schicksal, das uns Gott gegeben hat, dass wir in diesem Schicksal versuchen, das Beste aus unserer Situation zu machen. Und das ist unser persönlicher Kosmos, wo wir uns freuen sollten, wo wir es ärgern sollten. Nicht Geopolitik und Geostrategie und Sachen, die wir eh nicht beeinflussen können als Individuen.
Also du hast, also subhanallah, du hast eigentlich viele Fragen vorweggenommen. Nur die Tatsache ist ja, dass du das sehr rational ausgedrückt hast. Und ich verstehe, dass du das, also ich habe keinen Zweifel daran, dass du genau so das so lebst und auch mitgibst. Nur die Tatsache ist, viele Medienoutlets und Politiker, besonders auch in westlichen Ländern, zeigen eigentlich überhaupt keine Einsicht in dem, was sie tun oder was sie machen. Selbst jetzt, wie du gesagt hast, die israelische Regierung auch wieder Hinweise darauf setzt, dass sie jede Chance hernimmt und jeden Vorwand hernimmt, um den Waffenstillstand und die Waffenruhe zu stören, dass das unhinterfragt immer aufgenommen wird, ohne eine bisschen eine Skepsis zu zeigen, warum plötzlich die Waffenruhe wieder und wieder gestört wird. Und das zieht sich über die letzten 15 Monate hindurch. Und rein rational so zu reagieren, macht es auf jeden Fall Sinn. Also ich als Muslim kann dir nur zustimmen. Nur emotional gesehen hast du und eigentlich die Palästinenser, ich weiß nicht, viel, wenn nicht alles verloren. Und emotional gesehen, dieses Gaslighting von Medienoutlets und von Politikern und immer noch von der Praxis her, dass Leute immer noch leiden, diese Überwindung, genau das, was du gerade mitgegeben hast, zu machen. Wie ist diese Realität emotional, das wirklich zu überwinden tatsächlich?
Ja, es hat viele Faktoren. Ich kann von mir persönlich sprechen, dass mir meine Besuche nach Gaza sehr geholfen haben, meine Perspektive zu ändern. Und die Freunde, die Leute, die ich um mich herum hatte, wo ich tatsächlich gesehen habe, dass einige von denen nichts haben oder ihr ganzes Leben lang dafür kämpfen, dass sie einerseits irgendwie ein gescheites Leben hinbekommen oder irgendwas Weltliches erreichen oder halt einen Haushalt führen können unter den schweren Bedingungen der Besatzung, auch wenn sie Stunden, 12 Stunden, 13, 14, 18 Stunden am Tag arbeiten, dass sie sich teilweise keinen Haushalt leisten konnten. Aber dass ich trotzdem gesehen habe, dass diese Sachen sie nicht davon abbringen, trotzdem ihr Schicksal nicht in Frage zu stellen. Also natürlich, sie sind traurig, natürlich nagt das an einem, aber es führt nicht zur Undankbarkeit, es führt nicht zu grundsätzlich quasi Undankbarkeit mit sich selbst oder diese Situation, wo man aus sich selbst raus will und sich selbst sabotieren will und so weiter und so fort. Es passiert, es fängt an, indem man einfach in seinem Herzen und in seinem Kopf anfängt, sich bestimmte Werte und Richtlinien anzueignen, nach denen man geht. Und diese Richtlinien, diese Werte hatten damit zu tun, was ich persönlich imstande bin zu geben, was ich persönlich imstande bin in der Situation zu machen. Habe ich jetzt zum Beispiel in den letzten 15 Monaten hier in Deutschland getan, was ich konnte? Habe ich aufgeklärt? Habe ich gespendet? Habe ich mit den Menschen um mich herum gesprochen? Habe ich das gemacht, was ich kann, was ich wirklich realistisch kann? Und weiß Gott und wissen die Leute um mich herum, dass mein Herz noch viel mehr trägt und dass ich imstande bin, noch viel mehr zu machen oder noch viel mehr machen will, aber es nicht kann, weil es einfach nicht die Zeit dafür ist, dann bin ich erfolgreich gewesen, weil ich war da. Und das ist ein Grund zu feiern. Die Leute, die jetzt monatelang auf die Straße gegangen sind, das ist ein Grund zu feiern. All diese Kleinigkeiten, wenn wir diese Kleinigkeiten nicht für uns akzeptieren, die nicht Kleinigkeiten sind, dann werden wir auch das große Ganze nicht erreichen. Und wie gesagt, also für mich ist es einfach gewesen, dass ich angefangen habe, als ich in Gaza war, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Weil dort hast du begrenzte Möglichkeiten. Und diese begrenzten Möglichkeiten haben mir die Möglichkeit gegeben, zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Dass es wirklich auf Herzlichkeit ankommt, auf gute Charaktereigenschaften ankommt, auf die Akzeptanz des Schicksals ankommt, auf das Zusammenleben ankommt, auf das Zwischenmenschliche ankommt. Und diese ganzen Dinge habe ich einfach durch, man kann sagen, ist ein Trainingslager für mich gewesen, immer die Zeit in Gaza, wo man halt nicht immer Strom hat, nicht immer Internet hat, nicht immer das hat, was man will, nicht immer das essen kann, was man will. Und dass du trotzdem so gesehen hast, wie die Leute dort damit umgehen. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass dort viele Menschen einen sehr, sehr tiefen Glauben haben, wo sie einfach ihr Schicksal akzeptieren. Also mein Cousin, als er mich verlassen hat, als ich ihn verlassen habe, also als ich rausgegangen bin aus Gaza, hat so kurz geträumt und meinte, wann werde ich heiraten? Was passiert mit meinem Auto? Ich habe mein Leben lang gespart für dieses Auto. Wenn dieses Auto weg ist, habe ich mein Leben verloren. Und tatsächlich ist das so, dass er sein Leben lang gearbeitet hat, 17, 16 Stunden Schichten, studiert hat, neben seinem Studium noch Schulden aufgenommen hat, um Taxi zu fahren, das Auto gespart etc. pp. Und im ersten Moment kommt dieses Menschliche, wo er sagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Aber im nächsten Moment, direkt im nächsten Moment sagt er, Gottes Plan wird auf dieser Erde laufen. Egal, was er für mich vorgesehen hat, ich akzeptiere es. Und also einfach diese Hingabe, weißt du, diese Hingabe für die Situation. Wenn man sich der Situation hingibt und akzeptiert und sein Schicksal akzeptiert, und das geht natürlich in gewissermaßen auch nur, wenn man religiös ist und daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist, dass Gott gerecht ist, dass wir am Ende des Tages auch nicht für umsonst sterben und dass wir dass es mit dieser Welt nicht aufhört. Wenn man anfängt, das zu akzeptieren, dann hast du die Möglichkeit, quasi darauf zu schauen, was du als Individuum machen kannst und dich fokussierst auf deine Taten, wirklich auf deine Taten, und selbst am Ende des Tages mit dir selbst abrechnest. Weil ich kann auch sagen, wenn ich traurig bin, dass jemand stirbt, ich weine nicht der Person hinterher. Ich weine wirklich nicht der Person hinterher. Ich weine den Erinnerungen hinterher. Ich weine dessen hinterher, was diese Person der Welt gegeben hat an Gutem. Ich weine dessen hinterher, was für einen Einfluss diese Person auf mich hatte. Was für einen positiven Einfluss diese Person auf mich hatte. Und weine darüber, dass ich nicht noch mehr mit der Person in Kontakt treten konnte, dass ich nicht noch mehr gegeben habe, dass ich nicht noch mehr gemacht habe. Und aus dieser Lehre zieht man dann am Ende des Tages, dass diese Welt, sie fällt weder mit einem Land, noch mit einem Staat, noch mit einer Person. Das Einzige und jeder ist selbst imstande, das zu beeinflussen, ist deine eigenen Taten und deine eigene Seele, wie du deine Seele lebst und wie du deine eigenen Taten kontrollierst. Darauf fällt es zurück und das alles, was wir in Gaza sehen, die ganzen Toten, das ganze Leid, all das sollte nur eine Erinnerung dafür für uns sein, woraus dieses Leben wirklich am Ende des Tages besteht und sollte eine Erinnerung für uns sein, dass wir mehr uns mit Allah verbinden und mehr für uns selbst Verantwortung tragen, unabhängig von den Faktoren um uns herum, denen wir viel zu viel Bedeutung geben. Und ich bin mir sicher, ich bin überzeugt davon, dass sich das Blatt irgendwann wenden wird und dass die Leute in Gaza irgendwann ein sehr, sehr schönes Leben führen. Aber bis dahin braucht es viel Geduld und so ist die Welt. Die Welt, wir suchen uns nicht aus, von welchen Eltern wir sind. Wir suchen uns nicht aus, wo wir geboren werden, in welchem Zusammenhang und so weiter. Und über diese Faktoren sich Gedanken zu machen, ist verschwendete Zeit und verschwendete Lebensenergie.
Das hast du sehr schön gesagt. Ist das auch dein Ansatz, wenn es um die Aussagen geht, die du hin und wieder hörst oder diese Verleumdung über das palästinensische Leid? Das ist auch wieder eine ganz andere Form von Akzeptanz, oder nicht?
Das ist ein riesengroßer Drahtseilakt. Und zu Beginn ist es wichtig, dass wir verstehen, mit was es wir zu tun haben und mit wem wir es zu tun haben und was will ich eigentlich erreichen. Viele von uns setzen sich mit Propagandisten und Lügnern auseinander, die ganz genau wissen, was sie machen. Sie wissen ganz genau, was sie machen. Die Propaganda und Lügen schüren und eigentlich immer nur jede Sache, egal wie du es sagst, so drehen, wie sie es haben wollen. Da jemand macht ein Frühstück, freut sich, dass er eine Tomate hat im Norden von Gaza, die zwischenzeitlich $100 gekostet hat. Macht ein Frühstück, macht ein Foto, alles drumherum zertrümmert. Dieses Foto wird als Beweis herangeführt, dass es keine Hungersnot in Gaza gibt. Für die Leute in Gaza ist es eine Art des Widerstands, dass sie zeigen, egal was ist, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wir versuchen trotzdem schöne Fotos zu machen. Und du wirst niemals die Menschen dazu bekommen, alle eine Meinung zu haben. Und du wirst niemals dazu bekommen, dass die Perspektive überall gleich gesehen wird. Die Freude, die wir empfinden, wird gerade von Fan Benrafir, der jetzt aus der Regierung zurückgetreten ist. Er meint, wie kann das sein? Das ist ein Sieg für die. Wie können sie sich denn überhaupt freuen? Er zerbricht daran, dass wir uns freuen. Er verbreitet Hass, verbreitet Hetze, verbreitet all das. Er will nicht das Kinderlächeln. So weit geht er. Weißt du? Die anderen werden sagen, naja, die freuen sich jetzt. Also haben sie ja nichts verloren. Also so schlimm war es ja gar nicht. Aber es kommt darauf an, welche Absichten diese Menschen haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, mit wem und was wir es zu tun haben. Möchte ich mit Menschen Aufklärung betreiben, dann tue ich Aufklärung mit Menschen betreiben, die es nicht besser wissen. Dann tue ich Aufklärung mit Menschen betreiben, die wirklich verstehen wollen, was dort passiert. Ich tue keine Aufklärung mit Menschen betreiben, die Propagandisten und notorische Lügner sind. Ich tue nicht meine Kraft darin investieren, ein Medienorgan zu überzeugen, dass sie die Wahrheit berichten. Wenn sie es nicht machen wollen und wenn sie es kategorisch ablehnen und bewusst Propaganda schüren, in dem Moment muss ich meinen Umgang ändern. In dem Moment muss ich meinen Umgang darauf ändern, dass ich darauf aufmerksam mache, welche strukturellen und systematischen Verbrechen hier begangen werden auf der einen Seite. Aber mit den Menschen, die aufklärungsfähig sind, mit den Menschen, die aufnahmefähig sind, mit diesen Menschen versuche ich zu sprechen. Und in diese Menschen investiere ich meine Energie. Und so bin ich dann auch am Ende nicht so frustriert, dass ich das Gefühl habe, hier passiert gar nichts und ich rede gegen eine leere Wand. Weil sie wollen ja genau diese Energie von dir wegnehmen. Sie wissen ganz genau, was mit dir passiert. Ob 100 Familienmitglieder von dir sterben, ob deine Mutter massakriert wird, interessiert sie nicht. Leider Gottes gibt es diese Menschen. Und viele von uns sind gut Menschen, die immer noch glauben, dass es solche Menschen nicht gibt. Sie wollen nicht akzeptieren, dass es auf dieser Erde Monster gibt. Denen es nicht interessiert, wie viele Kinder massakriert werden. Sie wollen es nicht verstehen. Aber wenn wir es nicht verstehen und wenn wir es für uns nicht annehmen, dann werden wir auch nicht verstehen, wie unsere Antwort darauf ist. Dann werden wir auch niemals Ruhe finden in uns selbst. Das ist der klare Unterschied, den ich mache. Da, wo ich sehe, dass Hetze und Lügen verbreitet werden und dass da Menschen offensichtlich sind, die nur versuchen zu provozieren, da lasse ich mich einfach nicht drauf ein. Und wo ich sehe, dass Menschen wirklich aufklärungsbereit sind oder aufnahmefähig sind oder wirklich ernsthaft daran interessiert sind, was du sagst, mit diesen Menschen sprichst du.
Du hast ja diese Menschen erwähnt, Wenn Sie jetzt sehen, wie plötzlich Palästinenser eben mit dem wenigen, das sie haben, trotzdem, wie du geschafft hast, ein Frühstück zusammenkriegen oder irgendwo eine zerfetzte Couch sehen und einfach dort sich freuen, dass sie diese 15 Monate an Hölle einfach überlebt haben, wie würdest du dann jemanden, der eben aufklärungsfähig ist, dieses Mindset, das wir vorher angesprochen haben, dieser Iman und dieses wenige, aus dem wenigen viel machen und diesen Tawakkul, wie würdest du dann jemanden diese Bilder oder diese Akte und diese Freude erklären, die sich denken, diese Leute haben alles verloren, was gibt es denn da zu freuen?
Ich setze einen gewissen Menschenverstand, einen gesunden Menschenverstand voraus. Und ich setze voraus, dass die Herzen der Menschen sehen. Ich setze voraus, dass alle unsere Herzen gleich gepolt sind. Unsere Herzen sind gleich gepolt. Der eine, sein Herz ist weiß, der eine, sein Herz ist schwarz. Der andere ist in der Lage, Gutes zu sehen, der andere nicht. Also das ist halt ein Prozess, der wir können Menschen nicht beeinflussen, wie sie denken, sollten wir auch nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es einfach nur, aufzuzeigen, soweit wir können, mit den Menschen zu kommunizieren, aufzuzeigen, wie es uns geht, einfach zu dokumentieren, nicht mehr und nicht weniger, zu dokumentieren, was passiert und zu dokumentieren, warum aus unserer Sicht was passiert, damit die Menschen überhaupt den Zugang zur Information haben. Und was sie draus machen, ist ihre Sache am Ende des Tages. Genauso wie du hast die Spiritualität und den Glauben angesprochen, nicht mal der Prophet, a.s.w., sogar er wurde von Allah getadelt, wenn er zu viel Dawa gemacht hat und zu sehr erhofft hat, dass diese Menschen seine Botschaft annehmen. Weil am Ende sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du wirst nicht den recht leiten, wie du willst, sondern Allah wird den recht leiten, wen er will. Du musst schon diesen Glauben haben, dass derjenige gegenüber von dir ist, eine gewisse Empathiefähigkeit hat und einen gewissen gesunden Menschenverstand. Weil worüber reden wir hier überhaupt die ganze Zeit? Egal welchen Konflikt oder was in der Familie, in einer Krise, in einer Zwischenmenschenkrise und in einem Riesen, in einem Genozid und in so einer Sache, Riesensache wie Palästina. Es geht hier immer meistens nur darum, da sind Menschen auf der einen Seite, die von Hass getrieben sind, Menschen, die von Gier getrieben sind, von Macht getrieben sind, die irgendwo auf der Welt, andere Menschen glauben, ausrauben zu können. Und auf der anderen Seite Menschen, die Leid davon ertragen. Das sehr überspitzt und pragmatisch gesagt, aber am Ende des Tages, jeder menschliche Konflikt hat irgendwo diese niederen Gründe, die einen Mensch dazu führen, quasi irgendwo halt also etwas zu machen, was er nicht machen sollte. Und die ganzen Kriege, die geführt werden in unseren Ländern, haben nichts mit Menschlichkeit oder Menschenrechte zu tun. Es hat alles nur mit Geostrategie zu tun, mit Ressourcen, mit Militär, mit Geld, mit was weiß ich, all jene Faktoren. Das sind alles niedere Beweggründe. Aber wenn wir selbst quasi die Menschen dafür gewinnen wollen, dass sie auf der Seite der Unschuldigen stehen, müssen wir auch selbst in unserem Charakter so sein und nicht penetrant sein, sondern versuchen quasi einfach genug Vertrauen zu haben und nicht, weil sie Lobbygruppen haben zum Beispiel, die dafür werben, dass Kinder getötet werden, machen wir jetzt auch Lobbygruppen, die andere zahlen, die sagen, nein, Kinder sollen nicht getötet werden. Nein, unsere Aufgabe ist es nicht, das Gleiche zu machen, was sie machen. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen dazu zu bekommen, zu ihrem Kern und zu ihrem Frieden und zu ihrer Ehrlichkeit, zu ihrer Aufrichtigkeit zurückzufinden, damit die sagen, nein, das ist nicht akzeptabel. Egal, wie viel Geld ihr investiert, egal, wie viel Waffen, egal, was wir hier verdienen, das ist eine rote Linie, wir akzeptieren das nicht. Und dann wird es automatisch nicht passieren.
Denkst du, es war deine Einstellung von Anfang an, vor diesen 15 Monaten, oder musstest du dahin geführt werden, deiner Meinung nach?
Nein, es ist, in der Zeit haben sich nur Sachen verfestigt in meinem Denken. Es haben sich nicht Sachen geändert. Außer eine Sache hat sich geändert, meine Sichtweise zur israelischen Armee. Vorher war ich trotzdem so, also ob du es glaubst oder nicht, trotz der Geschichte, trotz all dem, war ich so, dass ich immer gedacht habe, so brutal kann die Armee gar nicht sein. Also so kaltblütig können sie gar nicht morden. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wirklich Menschen einfach so aus Spaß getötet werden oder dass so viele Zivilisten auf einmal umgebracht werden. Ich dachte, ich habe immer zusammengemalt. Ich dachte, naja, vielleicht stimmt das, was sie sagen. Vielleicht war da wirklich was. Vielleicht war da wirklich ein militärisches Ziel. Quatsch mit Soße. Als ich in Gaza war, habe ich gemerkt, dass es nicht entfernter von der Wahrheit sein kann. Es wird willkürlich bombardiert, willkürlich getötet. Töten wegen des Tötenwillens. Und obwohl ich eine Person bin, die versucht immer das Gute zu sehen und halt auch nicht provokativ zu sein, sondern auch wirklich aktiv versuche, irgendwie immer Gründe zu finden. Ich versuche auch für Menschen, die mich hassen, Gründe zu finden, warum das ist und ob ich etwas dran ändern kann. Weißt du, ich hinterfrage mich selbst die ganze Zeit. Ich hinterfrage die Palästinenser selbst. Ich gehe auf die Straße in Gaza und sage denen, Alter, seid ihr nicht so radikal? Was ist los mit euch? Denkt mal ein bisschen toleranter, also überspitzt gesagt, ne? Aber versuche immer die Auseinandersetzung mit sich selbst, damit man am Ende bei sich selber ausschließt, dass ich der Grund für das bin, was mit mir passiert. Und deshalb, also das ist für mich immer so der Mechanismus gewesen und ich mache die Leute in Gaza, ihr seid viel zu radikal in eurer Sichtweise. Nur weil ihr habt noch nie mit so, keine Ahnung, ihr habt Toleranz nicht gelernt. Nein, nein. Sie haben jedes Recht, so zu denken, wie sie denken, weil die israelische Armee einer Tötungsmaschinerie gleicht. Also wirklich, was sie in Gaza gemacht haben, war vielleicht, ich weiß nicht, ob es überhaupt in irgendeinem Prozentsatz als Kampf gewertet kann, was dort passiert ist. Und der Großteil war einfach willkürliches Töten, Töten, Töten. Vielleicht fast alles sogar.
Also ich habe wirklich diesen Umbruch bei dir gesehen. Bist du immer noch bereit, auf so Talkshows oder ähnliches irgendwie aufzutreten, um eben diese Aufklärungsarbeit zu machen? Oder haben wir alle, also wir alle haben eigentlich zu viele Bilder aus Gaza gesehen, die das eigentlich schon so sehr, es nicht beim Namen zu nennen, diese Ungerechtigkeit, die absolute Barbarei, die wir teilweise unter unserem Bildschirm sehen, auszusprechen, hat es dann für dich sich so erübrigt, da auch noch diesen Weg zu gehen? Und hast dich dann, weißt du jetzt ungefähr, was es jetzt Sinn macht? Das sind jetzt die Leute, auf die ich mich konzentriere. Das sind die Dinge, die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Und das war's.
Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil die Dynamik auch nicht in meiner Hand ist. Am Ende des Tages brauchen wir selbst quasi auch unsere Sprachrohre, wo wir sprechen können, ohne das Gefühl zu haben, ich muss 10-mal hinterfragen, was ich sage. Anstatt immer darauf halt den Fokus zu legen, quasi ja nur was, wo werde ich eingeladen, wo kann ich sprechen, wo kann ich meine Botschaft unterbringen. Das ist so ein bisschen, weißt du, weil natürlich gibt es viele Dinge, die man einfach die normal sind, die für alle bekannt sind, die kannst du aber nicht sagen, weil du dann weißt, dass du so stark angegriffen wirst, dass du mit diesem Angriff nicht klarkommst. Weißt du, es gibt so viele Anzeigen, die geführt werden, weil Menschen bestimmte Terminologien nutzen, die ich nicht nutze, die ich vermeide aktiv. Weil ich weiß, dass das zu einer Anzeige führt. Ich habe nicht die Kraft, mich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn es wirklich, weil in Deutschland ist es geht hier nicht um Recht und Unrecht, sondern um eine politische Agenda, die hier versucht wird zu etablieren, um die Leute müde zu machen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen. Und wie ich am Anfang, mein Eindruck, als ich von Gaza zurückgekommen bin, war erst einmal so zu verstehen, auf der Gegenseite, was für ein Schock der 7. Oktober war. Und zu verstehen, wie die Menschen hier denken, weißt du, und welcher Eindruck hier im Raum ist. Und dann, damit ich den Leuten auch erklären kann überhaupt, was für ein Leid wir Palästinenser haben, weil unser Leid zu dem Zeitpunkt gar nicht sichtbar war. Und das war zu dem Zeitpunkt, in erster Linie war das dann zu dem Zeitpunkt mein Ziel. Später habe ich gemerkt, okay, dieses Kapitel ist mehr oder weniger abgeschlossen. Die Leute wissen alles. Also nicht alle, viele wissen es nicht, aber diejenigen, die es verfolgen, die haben schon ein gewisses Gefühl dafür oder es hat ein Umdenken stattgefunden. Man darf nie davon ausgehen, dass es alle wissen, aber es hat ein Umdenken stattgefunden. Und ich war nicht mehr bereit, einfach nur, keine Ahnung, den armen Palästinenser zu geben, ohne über die Zusammenhänge sprechen zu können, ohne zu erklären, warum es passiert, wieso es dazu kommt und so weiter und so fort. Und am Anfang war ich auch sehr offen, so offen, dass ich gefordert habe, mit Geiseln zu sprechen, gefordert habe, mit Geiselfamilien zu sprechen. Ich habe gefordert, setz mir, egal wen hin, setz mir Leute hin, die auf der Gegenseite waren, setz mir Leute hin. Ich war sogar, ich war, ich hab, ich wollte das. Bis ich aber gemerkt habe auch, dass ein Großteil von ihnen auch nur Propaganda zitiert. Also ich versuche auf einer menschlichen Ebene zu sprechen. Das habe ich öffentlich noch nie gesagt, aber eine Israelin, mit der ich, ohne zu sagen, wer sie ist, mit der ich live war, ich habe versucht, ihr zu erklären, was für ein Leid wir haben und dass ich ihr Leid verstehen kann und so weiter und so fort. Sie war auf dem Nova-Festival. Sie hingegen hat alles gerechtfertigt, dass Kinder Terroristen seien, palästinensische Kinder, dass Palästinenser kein Recht hätten auf Rückkehr, dass die israelische Regierung jedes Recht hat, zu bombardieren, zu machen, was es will in Gaza. All das hat sie mir offset gesagt. Und onset sagt sie, ja, natürlich will ich Frieden und er tut mir ja nichts, wir können ja Nachbarn sein. Offset sagt sie mir, du hast kein Recht zurückzukehren, ist richtig, was passiert. Nicht einmal mein Beileid. Nicht ein einziges Mal. Und das ist dann keine Reaktion oder Sache, die ich einmal bekommen habe, sondern systematisch die ganze Zeit. Während ich versuche, auf der menschlichen Ebene zu sprechen, merke ich, dass viele von den potenziellen Interviewpartner etc. pp. Die ganze Zeit nur israelische Kriegspropaganda wiederholt haben. Als würde ich zum Beispiel, anstatt über meine Erfahrung zu sprechen, die Position der Hamas einnehmen und von einer Position der Hamas die ganze Zeit darüber sprechen, wie die Menschen auf die Geiseln gucken. Absurd. Völlig absurd. Ne? Und das irgendwann, also das wird schwierig. Jetzt mittlerweile am Anfang geht man davon aus, hey, ich versuche Gründe zu finden, die wissen es nicht besser etc. pp. Aber irgendwann habe ich angefangen, Ultimaten zu setzen. Ich meinte, ey, ihr habt so und so und so berichtet. Wenn ihr mich haben wollt in diesem Zusammenhang, wenn die Botschaft das ist in diesem Zusammenhang, ich mache zwei Stunden lang ein Interview bei der Deutschen Welle. 2 Stunden lang. 2 Minuten davon sieht man. Und am Ende scheint es nur zu sein, der arme Palästinenser. Aber warum der Palästinenser arm ist und seine Familie, kann man gar nicht sehen. Man kann es gar nicht erkennen. Es ist immer noch der gerechte Krieg, den Israel führt, obwohl sie einen Genozid begehen. Und dann stellen sie sich die Frage, warum wir sauer sind. Und ich habe mittlerweile meine Grenze hat sich einfach verschoben nach oben. Meine Grenze, ich bin immer noch offen. Ich spreche immer noch, wenn Journalisten mich kontaktieren, ich spreche immer noch offen mit ihnen. Allerdings hat sich meine Grenze verschoben, wo ich bereit bin, quasi aufzutreten in der Öffentlichkeit. Weil jetzt nach einem Jahr, ich habe jetzt auch wieder eine Anfrage bekommen, wo es hieß, wir wollen einen Parallelbericht machen, meinte ich, Leute, macht einen Bericht über Israelis alleine und macht einen Bericht über uns Palästinenser alleine. Weil man kann unser Leid nicht miteinander vergleichen. Es geht nicht. Ich diene nicht einer Story, wo es darum geht, das zu relativieren, was in Gaza passiert. Das akzeptiere ich nicht mehr. Und ich kann dir keine richtige Ja- oder Nein-Antwort oder eine klare Antwort geben. Ich kann nur sagen, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass wir oder dass es wichtig ist, auch in der Öffentlichkeit, wenn man in der Öffentlichkeit auftritt, quasi eine gewisse Kontenanz zu besitzen, nicht emotional zu reagieren, nicht sich hochschaukeln zu lassen in Emotionen und trotzdem irgendwie Mensch zu bleiben. Ne? Und das ist halt das, was ich immer, wenn ich einen Auftritt mache, zum Beispiel in einer Runde, wo ich wirklich Sachen an den Kopf geworfen bekomme, die jeder Realität entbehren, dann denke ich in dem Moment aber nicht an die Menschen in der Runde, sondern ich denke daran, welchen Menschen ich hinter dieser Runde erreichen kann. Und solange ich das Gefühl habe, da kommt eine Botschaft an, mit der ich mich identifizieren kann, mache ich es. Wenn ich das Gefühl habe, aber es ist kontraproduktiv und es dient nur der Relativierung unseres Leids, dann mache ich es nicht.
Manche würden meinen, dass es eine islamische Art und Weise ist, zu vergeben und eine offene Haltung zu haben. Also im Koran gibt es auch das Konzept von edfa billati hi ahsan, also gib das zurück, was mit dem, was besser ist. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَى كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ oder Hamim, eins von den beiden. Also derjenige, bei dem die eine Feindschaft besteht, als wäre er ein guter Freund. Auf der einen Seite haben wir diese islamische Maxime, aber auf der anderen Seite wissen wir, dass man sich nicht alles gefallen lassen soll. In dem Sinne. Jetzt ist die Frage, ist es Teil der muslimischen Stärke, des muslimischen Charakters? Dass wenn man mit solchen Leuten von Angesicht zu Angesicht kommt, Menschen, die dir ins Gesicht sagen, wir möchten für dich den Frieden nicht, wir sind überzeugt, dass ihr die Bösen seid, aus welchem Grund auch immer. Wie balanciert man eben diesen Dreisalzakt, den du angesprochen hast? Und wann zeigt man Stärke, indem man seine Grenzen setzt, so wie du es angefangen hast zu machen? Und wann sagt man, nein, hier ist Vergebung und hier ist eine Offenheit oder wie auch immer angebracht?
Würdest du jemanden vergeben, der dich bestiehlt, dein Haus klaut und dein Haus besetzt und es nicht bereut?
Nein. Kennt ich, also ich persönlich nicht.
Du persönlich nicht. Was würde es bedeuten, wenn du so jemanden vergibst?
Das ist, dass im Endeffekt für mich bedeutet das, dass die Sachen, die ich habe und die ich besitze, die mir so viel am Herzen liegen, mir gar nicht so viel bedeuten. B, es wäre für mich ein Zeichen von Schwäche und Feigheit sogar. Und C, ich lebe ja an all diesen Sachen ja nicht alleine. Ich habe ja eine Familie hinter meinem Rücken, Leute, die eine Community, die das hat. Und es zeigt, dass mir diese Sachen nicht wichtig waren, was nicht stimmt. Sie sind mir unfassbar wichtig. Man hat ja eine Rira. Im Islam hat man, habe dir das Thema behandelt im Podcast. Man hat so eine schützende Eifersucht über Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich eigentlich kein Wertesystem. Für mich persönlich. Also, dass etwas, wenn ich etwas negativ auf etwas reagiere, bedeutet ja, dass ich etwas, was ich positiv schätze, ja hoch ansehe. Und wenn ich das nicht tue, dann wofür das Ganze?
Was würdest du machen, wenn die Person sich aus deinem Haus zurückzieht, alles so hinterlässt, wie es war, und in ihr eigenes Haus geht, würdest du dann das andere Haus beklauen und berauben?
Als Racheakt?
Als Racheakt, würdest du das machen?
Nein, wofür, Jan? Wenn er sich zurückgezogen hat und es herrscht Frieden, Jan, warum soll ich es aufstochen?
Das ist Vergebung. Das erste ist nicht Vergebung. Das zweite ist Vergebung. Ich habe mein Recht zurückbekommen, dann vergebe ich. Aber ich kann doch nicht jemanden vergeben, der tagtäglich mein Recht von mir nimmt, der tagtäglich meine Verwandten massakriert, der tagtäglich mich eliminieren will, der tagtäglich mich vertreiben will. Also wo kommen wir denn hin, wenn wir Mördern und Verbrechern vergeben, die es nicht einsehen und jeden Tag aufs Neue weiter morden und morden? Wenn jemand deinen Bruder tötet, würdest du ihm vergeben, wenn er keine Reue zeigt und sagt, ich will noch deinen Vater und deine Mutter und dich auch noch umbringen?
Nein.
Wo würden wir dann landen?
Aber weißt du, es ist ein Argument, das die manche Leute bringen. Was ich noch halbwegs verstehen würde, ist Leute, die meinen, du vergibst nicht für die Person, du vergibst für dich selbst, damit du diesen Hass oder was auch immer nicht in dir tragen musst, sondern du befreist dich quasi von dem, was ja auch eine sehr christlich angehauchte Form von Vergebung ist.
Naja, es gibt einen Unterschied. Also Hass und eine gewisse Eifersucht zu verspüren, ist ein großer Unterschied. Eine Eifersucht und das, was schützenswert ist, zum Beispiel, da verspürst du einen Schutzinstinkt, da verspürst du Eifersucht, da verspürst du Ärger. Aber Hass ist was anderes. Hass ist einfach eine tiefe Abneigung, die du in deinem Herzen spürst. Hass ist ein Feuer, was alles Schöne, alles Licht einfach in Asche lässt. Das ist Hass. Für mich ist es nicht Hass, wenn ich sage, wenn ich schreie, wenn ich sage, das geht hier nicht, was hier gemacht wird. Oder was wird mit uns gemacht? Also ich kann zum Beispiel, als ich in Gaza nach dieser Bombardierung zum Beispiel, wo 40 Menschen getötet worden sind, neben uns, bin ich aufs Dach gegangen. Ich habe zum ersten Mal meine Emotionen so wirklich freien Lauf gelassen, weil ich wollte mich kontrollieren. Ich will jetzt nicht irgendwie so, weißt du, so aufbrausend, aufpushend sein. Aber in dem Moment ist mir das hochgekommen, was ich die ganze Zeit schon denke. All das passiert nur, weil man uns aus unseren Häusern raushaben will. Das habe ich in einem Ton gesagt. Ich habe geschrien. Was ist los? Akzeptiert ihr das nicht, dass wir hier leben? Das ist alles, was ihr wollt. Das ist aus Ärger, aus Eifersucht, aus Liebe zu meinem Land. Nicht aus Hass, weil ich von Hass getrieben bin. Ich bin nicht von Hass getrieben, ich bin von Gerechtigkeit getrieben. Ich bin von Gerechtigkeit gegenüber den Opfern getrieben, was wie immer nicht vergessen ist. Wenn wir immer von Vergebung etc. pp. Sprechen, für wen? Für wen? Wer verdient Vergebung? Die Opfer oder die Täter? Vor allem auch bei uns Palästinensern. Wir werden immer gefragt und ich glaube daran, dass alle Menschen gleich sind. Natürlich, klar. Aber wir sind hier das Opfer. Wir werden aber immer zum Wohle der Israelis gefragt. Wir werden nicht mal zum Wohle unserer eigenen Familien gefragt. Wir sterben in Massen. Wir haben Massen an Geiseln. Massen an Kindern und Frauen, die in israelischen Gefängnissen gefoltert und vergewaltigt werden. Und trotzdem sind viele von uns so in einer Opfermentalität, dass sie die ganze Zeit über das Leid der anderen sprechen, aber ihr eigenes Leid nicht mal akzeptiert haben, dass sie selbst leiden. Weißt du, wir sind in so einer Mentalität, dass wir sagen, ich will mich nicht wehren, weil es kann ja sein, dass mein Peiniger dann irgendwie weint. Es kann ja sein, dass mein Peiniger dann irgendwie, ja, das, ich will das ja nicht. Aber mein, guck mal, du bist ja nicht der Grund für diese Situation. Du bist nicht der Aggressor. Du bist nicht der Aggressor. In dem Moment, wo du dich wehrst, bist du nicht ein Mensch, der von Hass erfüllt ist und ein Mensch, der nicht vergeben kann, sondern ein Mensch, der für die Rechte der Schwächeren einsteht. Und das ist nobel. Das ist sehr nobel. Das ist eine sehr wichtige und große Eigenschaft. Wenn wir die nicht haben, dann wird unsere Welt von Anarchie regiert. Und dann wird unsere Welt von Mördern und von Tyrannen regiert. Und in dem Moment tust du den Menschen Unrecht, dessen Recht weggenommen wird. Das ist dann keine Vergebung. Das ist Dummheit. Das ist Dummheit, Nachlässigkeit. Das ist einfach unverantwortlich. Gegenüber deiner eigenen Familie. Wenn du zum Beispiel, da kommt ein Räuber, da kommt jemand, der misshandelt deine Familie und du sagst, ich will ja nichts machen, weil es könnte ihn ja stören. Er ist derjenige, der dein Recht genommen hat. Und in dem Moment ändern sich die Spielregeln.
Es ist natürlich immer, wir sind an einem wunden Punkt angekommen. Es ist für mich ein bisschen dreist, Palästinensern vorzuschreiben, wie sie zu reagieren haben, wie sie sich zu wehren haben, wenn eben genau das alles passiert, was du gerade angesprochen hast. Besonders in Österreich und Deutschland darf man gar nicht darüber sprechen, wie ein unterdrücktes Volk sich zu benehmen hat. Vielleicht möchtest du ja es kommentieren oder auch nicht.
Ja, du weißt, du hast es angesprochen. Also am Ende des Tages, wir Palästinenser, wir sind nur akzeptabel, wenn die perfekten Opfer sind. Wir dürfen gar nicht in Frage stellen, ob die israelische Regierung ist nie der Aggressor, egal wie rechtsradikal sie sind, egal was sie machen, egal wie viel Land sie genommen haben, sind sie nicht. Wir sind immer die Aggressoren. Wir müssen die perfekten Opfer sein, wenn wir nicht die perfekten, aber was bringt es uns, die perfekten Opfer zu sein, wenn wir am Ende sterben, vertrieben werden? Warum dürfen wir die perfekten Opfer sein? Wir dürfen die perfekten Opfer sein, weil wir keine Gefahr für niemanden darstellen, der uns auseinandernehmen will. Das ist der Grund, warum wir die perfekten Opfer sein dürfen. Das ist der Grund, warum ich mittlerweile auch oft keine Lust mehr habe, in Medienberichten aufzutauchen, weil ich nur noch sehe, dass es nur noch darum geht, das perfekte Opfer zu zeichnen. Keine Lust darauf. Wenn ihr alles wegschneidet, was ich zum Zusammenhang sage, zum Kontext sage, wenn ich versuche zu erklären, was passiert ist, und nur noch das Bild vom perfekten Opfer kommt, nein, will ich nicht. Weißt du, die Palästinenser haben alles versucht. Alles versucht. Am Anfang haben sie die jüdischen Einwanderer zum großen Teil in ihren Häusern aufgenommen. Das waren später dann Geheimdienstagenten und später dann Soldaten, die sie aus ihren Häusern vertrieben haben. Nicht alle natürlich, aber ein großer Teil davon. Weil wir durch unsere Gastfreundschaft und durch diese Vergebung, die du sagst, durch diese Freigebigkeit, gar nicht im Schilde hatten, also gar nicht imstande waren zu verstehen, dass das sind nicht nur normale Einwanderer, sondern sie sind Teil eines Plans, uns von unserem Land zu entwurzeln. Sie wollen nicht mit uns zusammenleben, sie wollen uns weghaben. Das ist ja das Problem. Es ging nie um Zusammenleben. Keiner hat gesagt, dass wir nicht zusammenleben können. Es ging darum, uns aus unseren Häusern zu nehmen und uns zu ersetzen. Vom ersten Tag an ist das die Praxis. Und jemand, der mit so einer Absicht kommt, zu sagen, dann kommt man zu den Palästinensern und sagt, ja, aber das Problem ist ja, ihr wollt ja keinen Frieden und Zusammenleben. Wie? Auf welcher Basis? Ich habe ja nicht mal die Möglichkeit, ein Zusammenleben zu haben, weil ich nicht mal in mein eigenes Dorf, in meine eigene Stadt kommen darf. Ich darf ja nicht mal aufs Land. Wie soll ich denn überhaupt zusammenleben? Welches Zusammenleben? Es macht keinen Sinn. Und da ist so viel Propaganda, da ist so viel im Raum, dass die Menschen gar nicht mal imstande sind, die Fakten zu checken oder ganz imstande sind, manchmal überhaupt auf diese Schlussfolgerung zu kommen, die ich gerade genannt habe. Die Palästinenser haben im Zuge dessen erst spät angefangen, sich zu bewaffnen und haben auch die offizielle Vertretung der Palästinenser, die PLO zum Beispiel, die Palästinensische Autonomiebehörde jetzt in der Westbank, sie hat ja schon vor über 30 Jahren ihre Waffen abgelegt, um Israel zu sagen, Leute, wir sind bereit.
Stichwort Stärke, also ich glaube, wir haben eigentlich den politischen Aspekt eigentlich richtig lange ausgesprochen, wobei man natürlich über Stunden darüber reden kann. Stimmt es für dich, der Spruch, dass geteiltes Leid halbes Leid ist und geteilte Freude doppelte Freude?
Es ist definitiv von großem Vorteil, Mitgefühl zu zeigen. Es ist eine Sache, die du hast das Gefühl, nicht alleine zu sein. Das ist einer der schlimmsten Gefühle überhaupt, dass du das Gefühl hast, alleine zu sein. Und als ich in Gaza war, hat es mir definitiv geholfen, dass ich auch von Freunden, von denen ich Monate oder Jahre nichts gehört habe, dass ich von denen etwas gehört habe und dass die Leute sich um uns gekümmert haben und geschert haben. Umso schlimmer war es für mich, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin und das Gefühl hatte, dass die Menschen ihr Leben ganz normal weiterleben und dass die Menschen, die sich um mich gesorgt haben, sich nicht um meine Familie sorgen oder um meine Landsleute sorgen, dass sie sich nur um mich gesorgt haben, zum Teil. Also es stimmt natürlich nicht so genau, aber zum Teil ist es wirklich so, weil die Leute mich persönlich kennen, hatten sie irgendwie eine persönliche Verbindung. Ich allerdings, als jemand, der noch mehr, viel mehr persönliche Verbindung nach Gaza hatte, hatte extrem damit zu kämpfen, dass das Leben hier gefühlt normal weitergeht. Aber ich mit dem gleichen Denken hier lebe wie die anderen, als ich in Gaza war. Und das hat mich sehr tief belastet. Und einer der Sachen, die dort natürlich helfen, ist, wenn du Leute um dich herum hast, die verstehen, wie es dir geht, oder Mitgefühl zeigen oder Empathie zeigen. Es geht einfach nur um Empathie. Es geht nicht darum, dass du dein Leben umkrempelst, dass du keinen Spaß hast, nichts machst. Einfach Empathie, weißt du? Gehst du draußen essen, machst du Stories, machst du Food-Videos, keine Ahnung was. Mach. Aber am Ende des Tages, zeig auf, dass es nicht allen gut geht. Tu nicht so, als wäre alles normal. Tu nicht so, als wäre die Welt in Ordnung. Tu nicht so, als wäre diese Realität nicht mehr da und als würdest du nichts machen können. Sprich zumindest darüber, mach darüber aufmerksam. Ruf deinen Freund an, sag ihm, hey, wie geht's dir? Wie sieht's denn bei euch jetzt aus und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich, also es macht einen riesengroßen Unterschied. Das, was man die Psyche macht so einen Unterschied. Ohne diese psychologischen Faktoren, ohne dieses, weißt du, ohne den Zusammenhalt, den die Leute in Gaza haben, wenn es eine Gesellschaft wäre, die auf Individuen aufgebaut ist und nicht auf familiären Zusammenhang, da wäre es niemals, niemals würden die Leute überhaupt so überleben, wie sie das so geschafft haben.
Ein Stichwort eigentlich darüber, was ist dann für dich persönlich oder für die Palästinenser allgemein eine Sache, die ihr verloren habt oder die ihr erlebt habt, was keiner wirklich sonderlich erwähnt oder sich wirklich bewusst ist? Selbst unter Leuten, die euch so unterstützen oder an eurer Seite stehen. Etwas, was wirklich eigentlich recht wichtig ist oder ein Aspekt, der wichtig ist, aber keiner wird das verstehen oder keiner erwähnt es oder keiner macht darauf aufmerksam.
Das sind die einfachen Erinnerungen. Also das Leben vorher, die einfachen Erinnerungen, die Menschen, die Straßen, die jetzt ausgelöscht worden sind. Also dass die Leute jetzt irgendwie zurück zu ihren Häusern gehen und nichts mehr erkennen und nichts mehr sehen und viele unserer Liebsten einfach nicht mehr da sind. Und für euch ist es eine Nachricht, für uns ist es jetzt ein Leben lang eine Sache, die uns verfolgt. In jeder Familie gibt es Waisenkinder. In meiner Familie gibt es Waisenkinder. Ich habe Cousinen, die jetzt irgendwo anders sind, nicht in Gaza, die Möglichkeit hatten, also im Ausland behandelt zu werden, aber jetzt auch von ihren Familien getrennt sind. Weißt du, es gibt Familien, die haben sich seit 14 Monaten nicht gesehen. Männer, die ihre Frauen nicht gesehen haben, die ihre Kinder nicht gesehen haben. Und diese psychologischen Faktoren einfach zu verstehen, dass es quasi keine Nachrichten nur sind im Fernsehen und nur ein Trendthema, sondern dass diese Folgen wir immer in uns tragen und dass wir Palästinenser grundsätzlich Menschen sind, die traumatisiert sind. Wir funktionieren anders. Auch sogar, also beim Thema Heiraten, das ist ganz interessant, dass so, da kommen ja so die tiefsten Dinge in einem Menschen kommen ja dann zum Vorschein, weil du ja irgendwie sehen willst, was dein Charakter ist, ob der andere dich versteht, etc. pp. Und bei Palästinensern, da warne ich euch, da müsst ihr sehr vorsichtig sein. Beziehungsweise da müsst ihr in der Lage sein, zu verstehen, was ein Trauma bedeutet und was bestimmte Reaktionen, die traumatische Erlebnisse mit sich bringen, weißt du? Wir haben mit bestimmten Dingen einen ganz anderen Umgang. Manchmal einen aggressiven Umgang. Manchmal wirken wir aggressiv. Manchmal wirken wir forsch. Manchmal wirken wir direkt. Aber das ist ein Überlebensmechanismus. Und das ist auch einfach eine Sache, die nicht mal unbedingt immer gewertet werden muss, sondern einfach zu verstehen, woher diese Verhaltensmuster kommen, woher diese Denkmuster kommen. Zu verstehen, dass wenn ihr es mit Palästinensern zu tun habt, dass es nicht nur mit irgendwelchen Leuten auf eurem Instagram zu tun habt oder auf dem Bildschirm oder irgendwelche Hollywood-Helden, sondern Menschen, die trotz all dem, was sie aufgeopfert und gezeigt haben, wirklich traumatisiert sind und wirklich Hilfe brauchen und wirklich einfach Leute um sie herum brauchen, die sie akzeptieren, wie sie sind und die versuchen, ihnen Wärme zu schenken.
Also ein guter Stichwort eigentlich, weil hast du dich dann in dementsprechend dieser Zeit, also ich weiß, du bist grundsätzlich jemand, der seinen Dien sehr, sehr ernst nimmt, aber hast du dich in dieser Zeit dann dem Dien noch mehr gewidmet in den 15 Monaten oder ist es, wie du schon gesagt hast, deine Realität als Palästinenser schon immer so gewesen und es ist dann mehr oder weniger gleich geblieben?
Es haben sich definitiv Dinge geändert in meiner Wahrnehmung. Also hin zu, ich will nicht sagen, ich bin spiritueller geworden, aber ich bin wachsamer geworden und rationaler geworden mit dem Umgang mit der Religion auch. Mit dem Umgang mit dem Tod, mit der, für mich war es eher so für meinen Kopf ein Aha-Effekt, dass ich so die ganzen Sachen, die ich wusste, die Sachen, die man über Jahre gelernt hat, dass man jetzt einfach sieht, dass diese Sachen getestet werden. Und dass der wirklich, also für mich ist, in Zeiten wollte ich nicht mehr leben. In Zeiten habe ich gesagt, subhanallah, dieser Mensch, dieser Freund, der mir das und das beigebracht hat, der mein Lehrer war, der mein Ein und Alles war, mein Vorbild, der ist nicht mehr da, der lebt nicht mehr. Und dann habe ich verstanden, wie Abu Bakr gesagt hat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wenn wer Muhammad angebetet hat, so ist Muhammad nicht mehr unter uns. Aber wer Allah anbetet, so ist er allgegenwärtig und er stirbt nicht.
Subhanallah.
Und das ist quasi am Ende die einzige Lehre, die ich daraus ziehen kann. Also aus diesem Schmerz wieder Kraft zu schöpfen, indem man, ich sage, was und woran haben sich diese Leute erinnert? Warum liebst du sie? Dann wende dich demjenigen, der dich dazu gebracht hat, diese Menschen zu lieben.
Was waren das dann für Dimensionen? Also wenn du jetzt den Koran nochmal liest und diese Ayat liest, du hast von einem Aha-Effekt gesprochen. Was genau hat sich denn so für dich eröffnet? Also ich weiß von mir persönlich, dass viele Ayat sich so nicht unbedingt in ihrer Bedeutung rational sich eröffnet haben, aber vielmehr in ihre spirituelle Bedeutung. Rational habe ich die immer schon gewusst, aber als sie dann wirklich vor meinen Augen sich abgespielt haben, dann kamen so richtige spirituelle Nuancen mit rein. Und das ist nur für mich gewesen, als jemand, der weit entfernt von dieser Situation war. Und ich glaube, viele Muslime haben so einen Wake-up-Call bekommen. Die Palästinenser haben wirklich für uns sind oder immer noch eine Ayah, die vieles im Koran nochmal eröffnet hat. Und jetzt wollte ich wissen, wie es, wenn es so für mich war, für uns war, wie ist es dann für jemanden, der mittendrin ist? Was für Nuancen haben sich da eröffnet? Und gibt es vielleicht Ayah, die du jetzt neu liest, wenn du dich mit dem Koran beschäftigst?
طبعا إما ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Also sagt nicht zu denjenigen, die auf dem Wege Allahs getötet worden sind, dass sie getötet worden sind. Die sind am Leben, aber ihr spürt es nur nicht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, immer wenn ein guter Freund getötet wurde, sein bester Freund war dann nicht mehr imstande zu leben. Yani schon, aber mit viel Schmerz. Subhanallah, nach kurzer Zeit stirbt der andere auch. Ich habe das so oft erlebt, weißt du. Ich sitze mit meinem Cousins und er sagt, der ist gestorben. Kurze Zeit später stirbt der andere. Als würde Allah es nicht wollen, dass die Menschen zu lange leiden, weißt du. Dass er die besten Freunde, wenn er sie nicht zusammen zu sich nimmt, dann versetzt zu sich nimmt. Und das sind so Sachen, die ich quasi auch manchmal oft dachte, so, ihr habt so viel geredet, wir haben so viel Koran gelesen, wir waren so viel in der Moschee zusammen. Es würde mich enttäuschen, wenn ein Genozid passiert und ihr alle noch am Leben wärt. Es würde mich enttäuschen. Es würde mich enttäuschen, nicht in dem Sinne, dass ich will, dass jemand stirbt, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen von uns ausgewählt hat, den er zu sich nimmt. Dass er keinen von uns so aufrichtig gesehen hat, dass er sagt, du bist einer der Menschen, die auf dieser Erde gedient haben und genug gemacht haben. Ich nehme dich wieder zurück zu mir. Und ich habe Tawakkul auf einer Ebene gesehen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich saß in einer der letzten Nächte, wo ich noch in Gaza war, saß ich mit meinem Onkel und meinem Cousin in einem Haus, wo der Vater mir später geschrieben hat, dass seine ganze Familie umgebracht wurde. Und ich habe ihm damals schon gesagt, warum bist du überhaupt hier noch? Er hat gesagt, ich habe geschworen und meine Familie, dass wir hier im Norden von Gaza bleiben und wir gehen nicht von unserem Haus. Mein Cousin wurde bombardiert. Er wurde bombardiert. Und am nächsten Tag wurde er getötet. Also er hat eine Bombardierung überlebt. Und er meinte, ich gehe nicht aus dem Viertel raus. Ich habe mir das selbst vor Allah geschworen, dass ich nicht aus diesem Viertel rausgehe. Und diese Menschen haben dann dazu, ja, nee, es ist so Geschichten, die du hörst, wo du denkst, dass du immer nur Heldengeschichten hörst, so von irgendwelchen Sahaba, von den Propheten, von Leuten in der Vergangenheit, die wirklich den Tod vor Augen gesehen haben und trotzdem nicht entschieden haben, quasi auf die Menschen um sich herum zu verzichten und die Menschen im Stich zu lassen, sondern gesagt haben, wir bleiben hier, damit nicht alle Menschen weggehen. Wir bleiben hier, damit dieser Ort beschützt bleibt. Weil wenn wir weggehen, dann wird dieser Ort besetzt. Sicher. Dann gibt es nichts mehr. Und dass ich dann gesehen habe, dass es wirklich Menschen gibt, die das umsetzen. Und das sind Leute, die nicht fremd sind, weißt du? Das sind so Sachen, wo ich am Ende so sagte, Alhamdulillah, irgendwo, also die Trauer ist hoch, aber irgendwo auch Alhamdulillah, dass meine Freunde kein Heuchler sind. Dass unsere Familien keine Heuchler sind. Ich hoffe es zumindest. Weißt du?
Ja, direkt danach, die du angesprochen hast, ist Wallana Bulwanakum Bescheid.
Der Vers ist eine Erinnerung an den Propheten, der auch boykottiert wurde, der auch vertrieben wurde, der auch leiden musste, dessen Gefolgschaft getötet und gefoltert wurde, wo er aber allerdings nichts machen konnte in der Zeit. Also er musste zuschauen, wie seine Freunde vor ihm getötet werden. Er musste zuschauen, er musste einfach sagen, Geduld, habt Geduld. Sabran ala Yasir. So, Familie von Yasir, habt Geduld, denn euer Vermächtnis ist das Paradies. Eine Sache, die ich definitiv verstanden habe, auch in Gaza, das erste Mal. Ich dachte immer, warum gibt es im Koran so Verse, die so brutal sind, wenn es um die Strafe geht? Der Mensch ist ja immer so, du bist harmoniebedürftig. Wir wollen, wie wir am Anfang auch gesagt haben, Vergebung, Liebe, das ist alles, was wir uns wünschen. Aber wenn jemand kommt mit, es gibt auch Strafe, es gibt auch das, Verantwortung, dann will man das nicht akzeptieren, aber dadurch, dass ich halt wirklich in der Zeit irgendwie so, dass wir gesehen haben, dass Menschen unter uns sind, die eine Atombombe werfen würden auf die ganze Welt und keine Wimpern bei ihnen zuckt, so da habe ich verstanden, yani, warum es diese Verse gibt.
Ja, es erinnert mich an Isam hat das mal gesagt. Also Shoutout an Isam für seine Aufklärungsarbeit in diesen 15 Monaten, dass er auch so in seinem Herzen so ein bisschen dieses Gefühl von, warum gibt es ewige Strafe in der Hölle? Und dann, als man wirklich 15 Monate lang wirklich mit diesen Bildern bombardiert wurde, hat sich für viele diese Frage erübrigt.
Ja, das ist tatsächlich eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis, ja. Heißt nicht, dass, heißt trotzdem nicht, dass ich mir Strafe wünsche oder sonst was. Oder dass ich gerne Menschen leiden sehe. Es heißt aber einfach nur, dass ich nachvollziehen kann.
Allah weiß es am besten.
Aber am Ende müssen wir das akzeptieren, was die Realität ist. Es bringt nichts, von der Realität zu sprechen.
Aber die Ayah, von die du zitiert hast am Anfang, sagt nicht, dass diejenigen, die gestorben sind, tot sind, sondern am Leben sind. Das ist dann die Eier, die dann für dich am meisten jetzt dein Herz und dein Kopf eingenommen hat in diesen 15 Monaten.
Definitiv. Also der Tod ist das, worüber ich am meisten nachgedacht habe. Die ganze Zeit und der Umgang. Weil für mich ist so der Tod so das Ultimatum. So der Ultimatum, was die Wahrheit aufzeigt. Was am Ende, wo alles fällt. Weil du hast nur, dein Horizont endet da, wo dein Tod ist. Und dein Träumen hört da auf, wo dein Tod ist. Und willst du von Sachen träumen, die Staaten beeinflussen, die du als Individuum nicht beeinflussen kannst? Oder willst du die Frage stellen, was wäre mit mir, wenn ich morgen sterbe? In welchem Zustand würde ich morgen sterben? Das ist einfach die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, einfach weil es auch schon vorher eine Sache war, die mich immer beschäftigt. Also immer, wenn ich quasi meine Taten revidiere oder etwas nachdenke, was ich mache oder sonst etwas, halte ich mir vor Augen, dass ich sterben könnte und dass viele meiner Freunde gestorben sind. Und wenn jemand mit 20 oder mit 30 stirbt, oder wir sagen ja immer, wir wollen die Welt verändern. Was heißt die Welt verändern? Und am Ende, du hast das Schicksal, dein Schicksal nicht in der Hand. Die Welt verändern kannst du am besten, indem du zu dir und zu Allah so aufrichtig bist wie möglich und er sucht den Zeitpunkt aus, wo du stirbst. Weißt du, und das ist halt, weil ich darüber sehr oft nachgedacht habe, weil ich selbst in Gaza selbst auch mir oft auch irgendwie in Situationen war, wo ich dachte, der Tod ist einfacher als weiterzuleben. Ist die Auseinandersetzung mit dem Tod das, was ich in der Zeit am intensivsten gemacht habe?
Ist es das, was eigentlich Leute wie Khalid, der jetzt dir als Ruh, Ruh, die Seele, meine Seele mit seiner, ich glaube, seine Enkelin war Sidra, oder? Oder war das? Nein, das Sidra war jemand anderen. Aber Khalid auf jeden Fall, er kam mir heraus, wo seine Enkelin ja auch gestorben ist und er ja weltweit bekannt war als derjenige, der wirklich diesen Inbegriff von Licht in seinem Gesicht hatte und trotzdem sich die ganze Zeit darauf fokussiert hat, den Dien und die Ibadat und die Gottesdienste nochmal weiterzuführen und gute Taten zu machen und bei Menschen vorbeizukommen, die ihre Familien verloren haben und sie getröstet hat. Ist dieses ständige Vor Augen führen vom Tod das, was Muslime in Gaza oder auch dich dazu motivieren, einfach wirklich diese Realität zu haben, okay, ich muss mich auf meine Akhira vorbereiten?
Das kommt nicht einfach so, das kommt nicht von ungefähr. Also die Reaktion auf eine Extremsituation wie diese, ist nicht, dass du automatisch so reagierst. Das ist mitnichten der Fall. Es setzt eine gewisse Erziehung voraus. Und setze eine gewisse Lebensweise voraus, die du führst. Und setz voraus, dass du betest. Setz voraus, dass du diese Sachen schon vorher machst. Setz voraus, dass du ein gewisses Verständnis hast. Setz voraus, dass du ein gewisses Klima hast, das du führst. Und das Klima der Besatzung und der Einengung von Gaza und die Kriege der Vergangenheit führen dazu, dass diese Faktoren bei den Menschen stärker ausgeprägt sind. Weil sie sich mehr damit auseinandersetzen müssen. Wir stellen uns diese Frage nicht, aber sie... Der Tod ist ein ständiger Begleiter. Nicht auf diese Art und Weise wie jetzt im Genozid, aber vorher gab es auch Freunde, Bekannte und so weiter und so fort, die sterben. Und das führt dazu, dass du dich mehr damit auseinandersetzt. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass die Atmosphäre in Gaza aufgrund der geografischen Situation und der Situation der Belagerung und auch aber, muss man ganz klar sagen, als Widerstand von den Leuten, haben sie einen Weg gefunden, die Religion zu nutzen, um zu wachsen. Die Religion für sich zu nutzen, um zu wachsen. Durch Bildung, die in den Moscheen stattfindet, durch ein Islamverständnis allerdings, was dort die Realität nicht von dem Spirituellen trennt. Weißt du, was ich meine? Also dort ist zum Beispiel ist auch eine religiöse Tat, dass du gut in der Uni bist. Du kannst nicht jemand sein, der in der Moschee betet, ne, und dann schlecht in deinem Leben sein. Wenn du nur in der Moschee hockst, werden die denen auch sagen, was machst du denn überhaupt hier? Kümmer dich mal um dein Leben. Das ist, also die haben so ein Verständnis, wo du auch siehst, dass die normalen Leute das in sich tragen, in ihren Herz tragen. Du siehst das, wenn ich bei meinen Cousins bin, die nicht in der Moschee beten, stehen sie direkt zur Gebetszeit auf und beten dann direkt beim Adhan. Nach dem Adhan beten sie direkt. Ich kenne kaum Leute, die in Gaza quasi, ich kenne im ganzen Krieg, saß ich mit niemandem zusammen, der nicht zum Gebet aufgestanden ist. Das ist also, dass du sagst, hier ist ein schwarzer Peter, der betet nicht oder so. Zumindest in meiner Umgebung. Und das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass am Ende durch dieses Verständnis in nur der Prophet a.s.w. hat uns ja aufgezeigt. Oder ein Verständnis, was wir im Islam sehr stark haben, ist, dass du dich um andere kümmerst und so dadurch dich um dich selber kümmerst. Wir haben ja nicht dieses Konzept von Egoismus. Ich muss mein Leben leben und für mich selber da sein, sondern dadurch, dass du eine Sadaqa gibst, eine Spende, machst du etwas Gutes für dich. Dadurch, dass du den anderen Menschen dein Beileid willst, machst du was Gutes für dich. Dadurch, dass du für andere Menschen stark bist, machst du etwas Gutes für dich. Und so verarbeitest du deine eigenen Traumata und deinen eigenen Schmerz verarbeitest du so. Und es ist eine, für mich, das, ich sag dir, für mich ist es auch die einfachste Art und Weise, etwas zu verarbeiten, indem ich versuche, das, was ich gerne hätte, jemand anderes weiterzugeben. Ne? Der Prophet, a.s.w., sagt ja auch, der Beste unter euch ist derjenige, der am nützlichsten ist. Die Menschen um sich herum. Und wenn ich mit vielen Leuten, mit denen ich spreche in Gaza, ist es oft so, dass sie mehr Kraft geben mir als umgekehrt.
Was ist dann für dich, deiner Meinung nach, die beste Ibadah, die Muslime jetzt machen können, damit sie eben so mental und auch spirituell stark werden und sich dann so aus diesen harten Zeiten besser rauskommen?
In erster Linie, dass wir akzeptieren, Rida. Dass wir akzeptieren, dass wir Qana'a praktizieren, dass wir mit dem Genugtuung haben, mit dem, was wir haben. Dass wir unseren Zustand akzeptieren, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns gelegt hat und nicht nach dem trachten, was wir nicht erreichen können. Und Dankbarkeit zeigen, einfach echte Dankbarkeit zeigen. Echte Dankbarkeit äußert sich, indem wir unser Leben nicht danach ausrichten, mehr Geld zu verdienen, nur um unsere egoistischen Ziele zu erreichen, sondern dass wir wirklich dankbar sind und alles, was uns zustößt und zukommt, als eine Gabe von Allah akzeptieren und niemals vergessen, dass wir hier in Deutschland privilegiert sind. Ne? Und immer im Auge behalten, dass die Menschen in Gaza woanders immer noch leiden. Und es geht hier wirklich nicht darum, wie viel du abgibst. Es geht hier nicht um Materielles. Es geht hier gerade um die innere Ibadah. Und diese innere Ibadah, wenn du deine Einstellung zu deinem Leben änderst, zum Beispiel sprich, viele von uns kennst du ja die Generation, die Life-Coach-Generation, würde ich sagen, die Motivationsgeneration, die immer so sagt, Bruder, du schaffst alles. Hier,
schau das Mindset.
Hier, komm in die Gruppe, keine Ahnung.
Ich komme in die WhatsApp-Gruppe für dein Mindset.
Ja. Was ist denn das Ziel davon? Also was für Werte geben diese Leute denn mit? Sie geben den Wert mit, dass du Geld anbetest. Dass du mit Geld etwas wert bist. Aber Geld sollte nie das Ziel sein. Wenn du gut Geld verdienen kannst, dann ist es gut. Aber trotzdem sollte dein Ziel sein, in erster Linie dein Potenzial als Mensch. Dein Potenzial als Mensch. Und das, wie dich Allah geschaffen hat, das auszuleben. Der eine von uns ist emotional intelligent. Der andere von uns ist ein krasser Arbeiter. Der andere kann gut programmieren. Mach das, wofür du geschaffen bist. Versuch deine Bestimmung zu finden und genug zu sein mit dem, was du hast. Weil weder in Gaza werden wir Gaza nicht mit Geld lösen, das Problem. Egal wie viel Geld wir spenden, es wird nie genug sein. Es geht nicht um Geld. Da geht es um was ganz anderes. Es geht, dass wir die Voraussetzungen schaffen, für die Leute dort vor Ort selbstbestimmt zu leben. Und es geht darum, dass du in erster Linie an dich arbeitest, an deiner eigenen Familie arbeitest, dass du selbstbestimmt lebst. Und dass du kein Diener bist von deiner Karriere, wenn du die nicht haben willst. Und wenn du das Gefühl hast, die ist kontraproduktiv für deine eigene Familie, für dein eigenes Dasein. Und noch ein Diener des Geldes oder sonst etwas wirst. Wenn du ein Diener des Geldes wirst, wirst du nicht in der Lage sein, moralisch zu handeln. Du wirst nicht in der Lage sein, zu opfern. Du wirst nicht in der Lage sein, dein Schicksal zu akzeptieren. Wenn die Menschen in Gaza so denken würden, wie wir hier denken, dann wären sie schon längst weg. Dann hätten die schon längst wenn sie nicht in der Situation, in der sie sind, sie wären nicht bereit zu opfern. Also diese ganzen Opfer, die Menschen in Gaza gebracht haben, wir gucken einfach Nachrichten, noch eine Bombe, noch ein Haus. Der hat 20, 30 Jahre gearbeitet. Der ist immer noch verschuldet, damit er dieses Haus baut. Und trotzdem akzeptieren sie ihr Schicksal. Und trotzdem zeigen sie Lebensfreude. Nicht, weil es ihnen besser geht, sondern weil sie hier genug sind mit sich selbst. Und wir, die viel privilegierter sind, wir scheitern daran, dass wir keine Dankbarkeit haben. Wir scheitern daran, dass wir dadurch, dass wir diese fehlende Dankbarkeit haben, auch nicht in der Lage sind, soziale Stärke zu haben, uns von den kleinsten Dingen irritieren lassen, von den kleinsten Dingen anfangen zu streiten, anstatt auf das große Ganze zu schauen, zu versuchen, immer auf die Faktoren zu schauen, die uns vereinen, statt die Faktoren, die uns auseinanderbringen. Und so sind wir dann für die Menschen in Gaza da, indem wir selbst stark sind, indem wir untereinander stark sind und ihre Werte praktizieren in erster Linie.
Ist das die schlimmste Eigenschaft, die du beobachtet hast bei manchen Muslimen in diesen 15 Monaten? Diese Undankbarkeit, dieses Jammern?
Ich würde eher sagen Streitsüchtigkeit, Geltungsbedürftigkeit oder dieses Wegschieben, weißt du? Dieses, ach, ich kann ja nichts. Ich kann ja, hier ist mein Horizont, weiter geht es nicht. Weißt du, und ich habe oft mit Leuten so, manchmal bin ich auf der Straße, ich werde angesprochen und dann stellen mir die Leute die Fragen, ach, passiert das da immer noch eigentlich? So, ey.
Kümmert sich nicht um die Angelegenheit der UNO.
Ah ja, es gibt kein Bewusstsein einfach. Wir konzentrieren uns immer auf so politische Ideologien und Schlachten. Wir machen, auch wenn es Politik ist, macht keine Politik draus. Macht keine Politik draus. Wir müssen das vermenschlichen. Wir müssen das zu uns ziehen. Wir müssen daraus ein gesellschaftliches Thema machen. Kein politisches Thema, damit die Leute dann kommen und sagen, das ist ja Politik, damit habe ich ja nichts zu tun.
Was ist dann eine Sache, die dafür sorgen wird, dass man aus diesen harten Zeiten nicht nur überlebt, sondern wirklich komplett aufgeht?
Es ist Kontinuität in allem, was du machst. Wir dürfen nicht erwarten, von einem Tag zum anderen ändert sich die Welt. Weder bei uns, noch in Gaza, noch woanders. Es ist einfach dass wir immer langfristig gucken. Also jeden Tag leben, die kleinen Schritte, die wir machen können, machen, mit dem großen Ziel, dass wir uns immer vor Augen halten und wovon wir dann immer träumen. Na, die Situation ändert sich so schlagartig. Wir wissen nicht, wie sich das Leben ändert. Also die Dynamiken auf dieser Welt ändern sich über dem Verstand, was wir haben, und einfach außerhalb von unseren Grenzen im Verstand zu denken, aber so zu handeln, innerhalb dessen, was wir beeinflussen können und innerhalb von unseren Grenzen. Also die Bewertung dessen, was wir tun, sollte innerhalb unserer Grenzen sein, wie wir uns selber bewerten. Was wir aber anstreben sollten und wovon wir träumen sollten, sollte über unseren Vorstellungen sein.
Also Step by Step zu einem großen Ideal und auf Allah vertrauen.
Genau, ganz genau. Es gibt kein Ideal, auch die Leute. Wir sehen auch immer die Leute, die guten Bilder aus Gaza. Ihr seht nicht die Bilder der Leute, die kaputt sind, die Sachen machen, die ihr nicht sehen wollt. Was aber voll normal ist, weil das auch Menschen sind. Das sind Menschen, wir haben sie entmenschlicht. Ne? Aber das gehört alles dazu.
Falls du und wir alle inshallah in Jannah eintreten, auf wen freust du dich am meisten?
Ich müsste sagen, der Prophet a.s.w., aber aktuell will ich nur eine Person sehen.
Wen?
Mein Koranlehrer.
Hat er eine Geschichte, die Leute eigentlich genauso wissen müssten?
Weißt du, er ist eine Person, in dessen Umgebung du dich automatisch wohlfühlst. Eine Person, die deine Wünsche liest, ohne dass du sie äußerst. Er ist jemand gewesen, der nicht nur Lehrer war, er hat ganze Gruppen geleitet von Jugendlichen. Wenn jemand heiraten wollte, war er der Erste, der die Eltern überzeugt hat. Er war der Erste, der sogar einen Teil des Mahrs besorgt hat durch seine kontinuierliche Gemeindearbeit und durch seine Kontakte. Er war jemand, der trotz des Ernstes, den er gezeigt hat, immer offen war für Gespräche, immer bereit war, auch einen Spaß zu machen. Als er heiraten wollte, hat er nicht geheiratet, obwohl er hätte eine reiche Frau heiraten können, in eine Villa einziehen können, hat sich dafür zu entschieden, eine Frau zu heiraten, die akzeptiert, dass er bei seiner Mutter bleiben will, weil er sich um seine Mutter kümmert. im Flüchtlingslager, in einem kleinen Haus, was wirklich nicht schön ist, hat er sich entschieden zu bleiben, weil seine Mutter ihm wichtiger ist als alles andere auf dieser Welt. Und du merkst das auch, diese Liebe, wie er mit den Menschen um sich herum umgeht, die Entscheidung, die er trifft, die Worte, die er sagt, die Sitzung, die wir hatten. Er hatte jeden Tag mehr oder weniger, also dieses, er hat gelebt, als würde er jeden Moment sterben. Er hat das nicht nur gesagt, er hat das wirklich, wie soll ich dir sagen, also ich will nicht sagen, ich wusste, dass das mit ihm passiert, ich kann dir aber sagen, dass so die Herzen sprechen manchmal miteinander. Und ich hatte dieses Gefühl gehabt, er war jemand, der in einer Runde, egal wie wissend er ist, immer die anderen vorgeschickt hat und ihnen zugehört hat und vorbeten lassen hat und vorlesen lassen hat. Er hat sich immer in den Hintergrund gestellt. Wenn er eine Nasiha gegeben hat, dann hat er dich erstmal beobachtet für eine längere Zeit. Und dann hat er aus einer Nasiha ein Date gemacht. Weißt du, nicht so zwischen Tür und Angel, Bruder, du musst das und das machen. Sondern hey, hast du morgen Zeit? Lass uns mal reden, lass uns mal Kaffee trinken. Und dann gehe ich mit ihm spazieren für eine Stunde und dann gibt er mir Sachen mit, wo ich mir denke, wenn es jemand anderes sagen würde, das, was du gerade ansprichst, und das ist richtig, weil wäre ich aber richtig sauer auf mich selbst. Weil ich wäre sauer, dass mir jemand das sagt gerade. Das ist für mich, bricht gerade die Welt zusammen. Aber er sagt es dir in einer Art und Weise, wo du nicht ein Stück sauer sein kannst, wo du merkst, dass er dein Interesse im Auge hat, also vor allem dein Interesse im Auge hat und sich auch wirklich die Zeit nimmt und die Art und Weise, dass es kein Mensch jemals mitbekommt, dass ihr gesprochen habt. Dass kein Mensch mitbekommt, dass er dich gerade gerügt hat oder sonst etwas. Einer, der wirklich vor den Menschen, was deine Sachen und negativen Sachen betreffen, so wirklich nichts. Von ihm hörst du kein Wort. Von ihm hörst du kein Lästern. Von ihm hörst du gar nichts. Und immer wenn ich in Ras Sabah war, hat er mir gesagt, pass auf, Abdurrahman, du kommst nicht hierher, weil du Familie hast. Ich weiß, dass du nicht hierher kommst, weil du Familie hast. Du liebst dieses Land. Da ist mehr dahinter. Das ist das gesegnete Land. Das ist, hier haben wir eine Aufgabe, die unserer Familie übersteigt. Und er fragt mich dann, wie kannst du uns helfen? Er sagt mir, fragt mich, was glaubst du, wie du uns helfen kannst? Wie du mit Gaza verbunden bleiben kannst? Wie du mit Gaza verbunden bleiben kannst, auch wenn du nicht hier bist. Und die meisten Leute, die wollen Geld, weißt du? Weil in Gaza braucht man Geld. Die Leute haben nicht viel Geld. Ich dachte, er wird das ansprechen. Dann sagt er zu mir, in erster Linie mach viel Dua für uns. Sehr viel Dua für uns. In zweiter Linie stärke dein Wissen. In dritter Linie versuch das zu spenden, wozu du imstande bist. Aber immer wenn er das Spenden anspricht, sagt er zu mir, pass auf, wir brauchen das nicht, du brauchst das. Du brauchst das vor Allah. Damit du sagen kannst, dass du hier präsent warst. Nicht wir brauchen das. Denk nicht, dass du uns irgendwas schuldig bist. Denk nicht, dass du unseren Kindern, unseren Leuten hier, deinen Verwandten etwas schuldig bist. Denk nicht das. Sondern das ist, wenn es kommt, kommt es von dir aus gutem Herzen, weil du es brauchst, weil du Teil des Ganzen sein willst. Ob du oder jemand anderes, Allah subhanahu wa ta'ala, wird uns helfen. Ja, nee. Er hat irgendwo gesagt, doch, mach das. Aber er hat das so gemacht, dass du am Ende das Gefühl hast,
ich schäme mich. Ich sitze da und ich schäme mich. Also ich will alles geben jetzt gerade. Also allein mit diesen Worten. Ich will alles geben eigentlich in meiner Tasche.
Du willst deine Seele hergeben.
Ja, wirklich.
Weißt du, kommt jemand anderes und sagt dir, ey, hast du Geld? Willst du spenden? Nein. Weißt du, kommt auf eine Art und Weise, also, wo du selbst die ganze Zeit daran denkst.
Also diese Worte finde ich als einen sehr guten Abschluss. Also ich wollte nach einer Nasiha fragen am Ende von dir. Aber ich habe da irgendwie das Gefühl, dein Koranlehrer hat es ja schon recht gut an uns weitergegeben durch dich als eine letzte Nasiha zu dieser Folge. Besonders jetzt, glaube ich, brauchen die Palästinenser unsere Hilfe am meisten jetzt, wo die Grenzen geöffnet werden. Deswegen, wenn du noch was zuletzt abschließend sagen möchtest, dann sag's jetzt.
Barakallahu fik, danke dir fürs Gespräch. Ich hoffe natürlich, dass wir den einen oder anderen Nutzen draus ziehen und hoffe, dass die Lage in Gaza sich endgültig beruhigt. und dass der Waffenstillstand anhalten wird zu einem permanenten Waffenstillstand und dass wir trotzdem jetzt erst recht anfangen, uns mit Gaza auseinanderzusetzen, mit Palästina auseinanderzusetzen, mit uns selbst auseinanderzusetzen, dass wir jetzt erst recht weitermachen und jetzt erst recht nicht vergessen und jetzt erst recht nicht so tun, als wären die letzten 15 Monate nichts passiert, denn während wir unser Leben normal weiterführen, werden die Menschen in Gaza Jahre oder vielleicht Jahrzehnte mit den Folgen zu kämpfen haben von dem Genozid. Und genau, jeder von uns sollte sich selbst, für sich selbst die Verantwortung tragen und sagen, dass er seinen Beitrag auf seine Art und Weise trotzdem immer noch weiterhin leistet und vor allem in Zeiten, wo die mediale Berichterstattung nicht so stark ist oder das Thema nicht im Hype ist.
Amin, Rabbil Alamin. Barakallah fik fürs Dasein und inshallah sehen wir uns bald. Assalamu alaikum wa rahmatullah.